Also nicht so ein Um-zu-Moment, sondern einfach nur so ein Moment, wo du gespürt und gewusst und gedacht hast, jetzt ist es gut, so könnte es immer bleiben. Ich finde, das sind die schönsten Momente, die es gibt. Denk mal kurz nach und komm doch mit deinem Nachbarn oder wenn ihr zu dritt seid, könnt ihr euch auch zu dritt kurz zusammendrehen. Teilt doch mal diesen Moment. Vielleicht ist irgendwo in deinem Leben mal so ein Moment gewesen. Das kann eine ganz unbedeutende Kleinigkeit gewesen sein. Genau, geht mal kurz in euch und dann geht wieder aus euch raus und teilt es miteinander. Wir nehmen uns dafür 2 Minuten Zeit. So ein Moment des Friedens, des Zufriedenseins. Lasst euch nicht unterbrechen, ihr könnt euch noch ein bisschen weiterreden, aber wer schon fertig ist, kann auch wieder nach vorne gucken. Es ist herrlich, oder? Dass es solche Momente gibt auf unserer Welt. Ich glaube, das ist so ein bisschen Himmel auf Erden. Das ist das, was mit Frieden gemeint ist. Wenn alles einfach in Ordnung ist. Ich habe das zum Beispiel immer an Heiligabend. Jedes Jahr ist es eigentlich, ich freue mich da immer schon drauf, und zwar in den letzten paar Minuten des Gottesdienstes an Heiligabend. Ich weiß nicht, ihr wisst wahrscheinlich, die meisten wissen, was da immer kommt. Da kommt immer, O du Fröhliche. Und dann ist es der Hammer, dann stehe ich da und dann tönen hier alle Instrumente auf vollen Touren und alle Musiker und alle singen zusammen, O du Fröhliche. Und dann denke ich, wow, das ist der Moment. Das ist so ein Moment, der müsste nicht mehr vorbeigehen. Da ist man so richtig ausgefüllt und da und es ist einfach richtig schön. Ich würde gerne auch von dir wissen, was dein Moment ist und ich finde es toll, dass wir diese Momente jetzt gerade geteilt haben, damit die nicht verloren gehen. Aber mich würde auch sehr interessieren, wie das eigentlich hier mit unserem bisher noch gar nicht vorgestellten Künstler ist. Was wohl sein Moment ist. Sein Moment des Zufriedenseins. Aber erstmal, die Frage, kann ich dich mal kurz unterbrechen hier in deinem, ich brauche ein Mikro natürlich, in deinem Malen. Cool, dass du hier bist und erstmal die Frage an dich, wer bist du eigentlich und wie bist du nach Heidelberg gekommen?
Ja, ich heiße Emanuel und ich bin letztes Jahr im April war ich das erste Mal in Heidelberg eigentlich und das war lange bevor ich hier hingezogen bin. Und ich und meine bereits jetzt Verlobte, wir haben gebetet zusammen und es war so die Frage, was ist jetzt die Zukunftsstadt und wo wollen wir hinziehen? Und Gott hat uns Heidelberg aufs Herz gelegt und wie ein Wunder waren wir 3 Tagen danach, an dem Wochenende waren wir dann in Heidelberg plötzlich, weil mein Vater uns fragte, ja, wollt ihr mal ein Produkt von mir ausliefern, also von seiner Firma aus? Und dann waren wir bezahlt hier in Heidelberg und konnten uns die Stadt angucken und es war ein Hammermoment, es war ein Sonnenschein und alles und dann kamen wir hier in die WG, der FEG.
WG, das ist gut. Sehr gut.
Und da hat uns einer aus der Jugend angesprochen, Robin Rehmhoff, und er hat gemeint, wow, wer seid ihr? Und ihr seid so, also wir brauchen so coole Leute wie euch in der Jugend. Und seitdem, also es hat sich dann alles gefügt und seitdem arbeiten wir auch in der Jugend mit und wohnen seit September, Mitte August in Heidelberg.
Ja. Ja, richtig schön, ja. Cool, danke, dass du das mit uns teilst. Da kannst du es gleich behalten, weil jetzt kommt nämlich die Frage, was ist denn so dein Moment, oder du hast wahrscheinlich mehrere davon, aber könntest du einen mit uns teilen? Einen Moment, an dem du so richtig zufrieden bist?
Ja, und zwar jetzt, während ich noch in Bielefeld war, also daher komme ich, das war eine ziemlich intense Zeit eigentlich, weil meine Eltern haben sehr an mir gezogen noch und die wollten mich nicht gehen lassen. Ich bin auch der Jüngste von vieren. Und es wurde ziemlich schlimm, weil die ganze Zeit meinten, ja, wir können auch was unternehmen und wir können das noch machen. Und meine Verlobte ist schon vorgezogen, das heißt, die hat auch gezogen. ich war halt völlig durcheinander und endlich konnten wir dann ausreißen und sind dann hier nach Heidelberg mit Bulli gefahren. Und dann war ich aber hier in Heidelberg und es fehlte diese Partei der Eltern, die gezogen haben plötzlich. Und ich bin quasi direkt zu meiner Verlobten hingezogen worden, weil es waren die zwei Parteien, die dran gezogen haben. Und das hat mich so verwirrt irgendwie und ich wusste gar nicht, was ich mache. Und dann habe ich mir ziemlich spontan ein Mountainbike gekauft und bin dann in die Berge gefahren und da habe ich dann so richtig gespürt, dass Gott meinte, ja, es wird alles gut. Also wenn du hier bist, es wird jetzt alles gut. Und er hat die Eltern in der Hand, er hat auch meine Verlobte in der Hand und ich muss jetzt nichts mehr regeln. So.
Wow. Cool. Danke. Also man merkt, bei dir im Leben geht viel ab und gerade passiert auch ziemlich viel, auch künstlerisch, nicht nur hier jetzt heute Morgen, sondern auch bei dir in der Wohnung und vielleicht auch in den nächsten Jahren. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was da aus dir werden wird. Was denkst du, was wird die Zukunft so für dich bieten? Wo geht's hin in nächster Zeit für dich?
Ja, jetzt gerade bereite ich mich auf ein Kunststudium vor. Ich will in Karlsruhe studieren für freie Kunst. Meine Vision ist es so, dass ich freischaffender Künstler bin und dann aber Licht in die Kunstwelt bringe. Zum einen in die Galerien, aber auch ja, zu den Menschen an sich, die Betrachter. Und ja, ich versuche halt einfach Gottes Liebe oder was Gott für uns Menschen bereithält, in Bilder zu verpacken. Und meistens, also momentan, faszinieren mich die Kinder ganz doll und ich mag ganz viele Kinder, weil ich denke, die sind am echtesten und haben keine Masken und ja, und ich versuche halt dadurch halt wirklich Gottes Blick auf uns Menschen einzufangen und mein Ziel ist es jetzt erstmal Kunst, also im Kunststudium angenommen zu werden und dann ja, mich dann da auch vom Kunstschaffen her, dass ich auch weiß, wie man irgendwelche Bilder, die mir Gott in den Kopf setzt, wie ich das umsetzen kann, ohne irgendwelche Vorlagen zu suchen. Also versuche auch im Künstlerischen besser zu werden.
Cool. Vielen Dank. Ja, Immanuel, du wirst einfach weitermalen und wir sind gespannt darauf. Lasst euch jetzt einfach inspirieren auch von dem Bild während der Predigt und während des Gottesdienstes und mit reinziehen in diese Szene, die auch unglaublich viel Frieden ausstrahlt und die auch zusammenpasst mit der Szene und vielleicht auch mit dem, was du dir wünschst und wo du dich so sehr nachsehnst. Ich finde es richtig stark, dass wir so verschiedene Elemente jetzt einfach haben, weil Gott auf verschiedene Weise ja auch zu uns sprechen will. Ich glaube, dass solche Momente, wie Immanuel sie gerade beschrieben hat oder wie ihr sie gerade besprochen habt oder wie sie auf diesen Bildern zu sehen sind, so Momente des Friedens, leider manchmal fast wie ausgestorben sind unter uns. Falls du jetzt jemand bist, der dem eben gar nichts eingefallen ist, der so denkt, nee, das gibt's eigentlich in meinem Leben nicht, solche Momente, so einen Frieden, dann muss ich sagen, das tut mir saumäßig leid. Das tut mir saumäßig leid für dich. Und ich selber tue mir auch richtig leid, dass es so viel Zeiten in meinem Leben gibt, wo dieser Frieden nicht da ist. Wir können uns eigentlich miteinander gegenseitig so richtig leid tun. Finde ich, oder? Warum ist das manchmal so schwer? Warum ist es manchmal so gezwungen und so unecht unter uns? Wie kommt das? Ich will mit dir über einen kleinen Hoffnungsschimmer sprechen, der der dich da rausholt. Okay? Und dieser Hoffnungsschimmer, den lässt Gott in dein Leben scheinen. Gott hat eine Zukunft für dich, von der du dir gar nicht, die wir uns gar nicht ausreichend schön und friedlich vorstellen können, glaube ich. Und diese Perspektive, die kann unser Leben jetzt schon verändern, weil sie auch jetzt schon passiert unter uns. Ein Leben mit Gott könnte so ein Ausbruchsversuch sein. Aus all dem, was uns runterdrückt, aus all dem, was uns traurig macht, aus all dem, was uns unzufrieden und unruhig innen drin hält. Das Leben mit Gott und so eine Zukunft mit Gott wäre der Ausbruch aus diesem Käfig. Übrigens, falls du schon mal an deine Zukunft gedacht hast und dachtest, und Gott da drin nicht vorgekommen ist, dann hast du da einen echten Fehler gemacht, weil ich glaube, es gibt überhaupt gar keine Zukunft ohne Gott. Gott ist die Zukunft selbst. Alles, was in weiter Zukunft und was mit Zukunft zu tun hat, da hat Gott seine Hände im Spiel. Ist das nicht eine herrliche Hoffnung? Also die Bibel beschreibt diesen Bereich, das, was Gott sich für uns wünscht, diesen Frieden, an ganz, ganz vielen Stellen. Und unter anderem in einer Stelle, die auch jetzt in der Allianz Gebetswoche im Blick auf die Jahreslosung vorgeschlagen war. Die möchte ich gerne mit euch teilen und mit dir teilen. Und die steht in Kolosser 3, Vers 15 bis 17. Und ich lese sie aus der Hoffnung für alle. Und der Friede, den Christus schenkt, der soll euer ganzes Leben bestimmen. Gott hat euch dazu berufen, in Frieden miteinander zu leben. Ihr gehört ja alle zu dem einen Leib von Christus. Dankt Gott dafür. Also dieser Friede, den Christus schenkt, der soll euer ganzes Leben bestimmen. Und wir können Gott dafür danken. Lasst die Botschaft von Christus in ihrem ganzen Reichtum sich bei euch entfalten. Unterweist und ermahnt euch gegenseitig in aller Weisheit und dankt Gott von ganzem Herzen mit Psalmen, Lobgesängen und Liedern, so wie wir es jetzt zum Beispiel heute Morgen tun, die euch Gottes Geist schenkt. Ihr habt doch Gottes Gnade erfahren. All euer Tun, euer Reden wie euer Handeln soll zeigen, dass Jesus euer Herr ist. Weil ihr mit ihm verbunden seid, könnt ihr Gott, dem Vater, für alles danken. Genau darum geht es. Ist das nicht so ein Text, sind das nicht die Worte, die genau diese Freiheit, diesen Frieden atmen? Und wo genau diese Aussicht uns vor Augen gemalt wird? Ein Frieden, den Jesus nur schenken kann und der unser ganzes Leben umarmt und durchdringt von innen? Dazu sind wir bestimmt. Dazu hat Gott uns berufen, in diesem Frieden zu leben, miteinander. Wir gehören alle mit rein in diesen Frieden. Und dass das so ist, ist der größte Grund, dankbar zu sein. Und es gibt, glaube ich, nichts Schöneres, als dankbar zu leben und Gott dankbar für das zu sein, was er uns schenkt und noch schenken will. Und diese Botschaft, diese frohe Botschaft unter uns zu teilen und unter uns lebendig sein zu lassen, das ist die Aufgabe, die wir hier in der Gemeinde haben. Den ganzen Reichtum, steht da in Vers 16, dieser Botschaft entfalten lassen. Uns gegenseitig ermahnen und unterweisen in dieser frohen Botschaft. Und mit Liedern und Psalmen und Lobgesängen uns rund um diese Botschaft drehen. Wir haben Gottes Gnade erfahren. Dass wir heute Morgen hier sind, ist Gottes Gnade. All unser Tun, unser Reden und Handeln soll das ausdrücken und zeigen, dass Jesus der King ist, unser Herr. Wir sind mit ihm verbunden. Das ist das, was in diesen herrlichen Versen drin steckt. Und ich bin super dankbar, dass Gott uns so eine Aussicht gibt, weil wenn das nicht so wäre, dann könnten wir echt alle richtig den Kopf in den Sand stecken. Und nochmal zurück zu unserer Unzufriedenheit. Wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, die unzufriedenen Momente in meinem Leben, die überwiegen. Gibt es noch jemanden, bei dem die unzufriedenen Sachen und der Mangel und all das, was irgendwie nicht in Ordnung ist, überwiegt? Ihr könnt mal die Hände heben, wenn ihr spürt, so, dass das eher in eurem Alltag die Hauptrolle spielt. Okay. Ja, das ist übel. Ich habe da irgendwie ziemlich lange drüber nachgedacht und auch beobachtet und auch Leute gefragt, woran das wohl liegen könnte. Und ich glaube, das Verrückte ist, das zieht sich durch alle Generationen unter uns, das zieht sich durch alle Milieus, durch alle sozialen Schichten und durch alle unterschiedlichen Bereiche, die unser Volk so ausmacht. Also Und ich glaube, es liegt daran, dass wir selbst oft mit uns unzufrieden sind. Dass wir selber nicht glauben können, dass wir in Ordnung sind. Also wenn ich zum Beispiel mal an die Butler denke, das ist ja so ein Milieu, was es unter uns gibt. Ne? Die sind heute Morgen hier und sind ziemlich cool, finde ich. Die haben richtig Potenzial, sagen wir immer. Also viel Potenzial für die Zukunft. Wahnsinnstypinnen und Typen. Und ich glaube, unter euch ist es, könnte man sagen, ist es auch schon ziemlich verbreitet. Also ich will euch jetzt nichts einreden, aber bei allem, was ich beobachte, gibt es unglaublich viele in eurer Altersstufe, die unzufrieden sind mit sich. Oder die eher davon reden oder das spüren, was nicht in Ordnung ist. Und wo ihr nicht gut genug seid, wo ihr nicht genügend mithaltet, wo ihr vielleicht zu langweilig euch fühlt, wo ihr denkt, ich bin zu langweilig, als dass andere mit mir reden. Ich bin zu langweilig, als dass ich ein YouTube-Star sein könnte. Bei mir gibt's einfach nicht genügend Klicks. Ich weiß viel zu wenig in Butt. Mein Bibelwissen ist nicht ausreichend, als dass ich da wirklich mitreden könnte. Warum sind die anderen mir immer voraus? Was ist da los? Warum bin ich eigentlich so, wie ich bin? Und interessiert das eigentlich jemanden so, wie ich bin? Weil ich bin eigentlich nichts Besonderes. Für wen mache ich eigentlich einen Unterschied, dass ich da bin? Ich gehe hier unter in der Gruppe und wenn ich überhaupt beachtet bin. Ja, vielleicht ist das so ein Gefühl, was manche Butler haben. Ich würde sagen, ihr seid eine Wahnsinnstruppe. Nicht nur ihr, sondern du als ein Teil dieser Truppe bist der Hammer. Ich weiß aber auch, dass es nicht reicht, wenn ich dir das einfach nur sage und dir das einrede, so, sondern das muss in dir sein, in dir leben und so zur Wahrheit deines Lebens werden, zum Frieden in deinem Leben, sodass du von innen drin dieses Gefühl hast, dass du die YouTube-Klicks nicht brauchst und dass du das Bibelwissen nicht brauchst, um in Ordnung zu sein. Du bist in Ordnung. Du bist richtig geliebt. Und dann musste ich noch an andere Milieus und Bereiche denken. Zum Beispiel an die jungen Erwachsenen habe ich gedacht, boah, ich habe ziemlich viel mit Studenten auch zu tun. Und ich finde, da gibt's ganz schön viel Leid und Mangel unter den Studenten, oder? Ich weiß nicht, wo ihr seid, ihr Studenten. Meldet euch mal. Ja, alles klar. Ja, sorry, ich will euch nichts einreden oder so, aber manchmal habe ich das Gefühl, Studenten sind unglaublich getriebene Menschen. Also getrieben auch manchmal von Angst vor dem, was sie alles noch schaffen müssten, aber nicht tun. Manchmal auch getrieben von dieser Unzufriedenheit über sich selbst, dass sie undiszipliniert sind und sich einfach nicht, ja, irgendwie es immer dazu kommt, dass es am Ende vom Semester so unglaublich stressig wird und sie es nicht geschafft haben, sich frühzeitig genug zu disziplinieren. Aber natürlich auch so im Hintergrund dieses Gefühl, was ist, wenn ich das am Ende nicht schaffe? Was ist, wenn ich am Ende bei meinem Examen oder meinem Bachelorarbeit dastehe und dann rauskommt, dass ich durchfalle und dass alles, was ich jetzt investiert habe, umsonst war? Manchen ist das schon passiert, manchen Studenten, die ich kenne. Und was ist dann? Was bleibt dann? Bist du dann noch was wert ist? Bist du dann überhaupt noch gefragt? Und auch während des Studiums, wer fragt eigentlich nach dir, wie es dir geht? Wen interessiert das eigentlich von den Professoren und wer liest eigentlich die Bachelorarbeit? Überhaupt irgendjemand oder lesen die nur das Inhaltsverzeichnis? So, das könnten Fragen sein, die dich vielleicht innen drin unruhig machen. Und auch die Frage, mit dem, was ich studiere, kann ich da eigentlich mal das Niveau halten, auf dem alle anderen sich um mich herum befinden? Werde ich da auch so geldtechnisch auf ein Niveau kommen, wo ich einigermaßen zufrieden leben kann? Das sind Ängste, die ich bei Studenten entdeckt habe. Aber bei Erwachsenen ist es mindestens genauso krass wie die Berufstätigen. Wie oft sind die so unglaublich getrieben und so mit dieser Herausforderung konfrontiert, ständig performen zu müssen, ständig Gas zu geben, sich vielleicht auch durchzuboxen gegenüber anderen Arbeitskollegen oder im Team irgendwie herauszustechen. Immer mit dieser Frage, reiche ich eigentlich aus? Wie lange schaffe ich das noch? Wie lange kann ich diesem Druck noch standhalten und diese Kraftanstrengung noch geben? Und umgekehrt ist es mit Arbeitslosen zum Beispiel vielleicht ganz ähnlich, dass sie ständig mit diesem Gefühl leben, reiche ich eigentlich aus? Wer braucht mich überhaupt? Bin ich überhaupt gefragt oder ja, bin ich eigentlich überflüssig in dieser Gesellschaft? Oder mit Müttern. Ich erlebe voll viel Mütter, oder auch Väter von Kindern in Familien, besonders mit kleinen Kindern, die ständig in diesem Vergleich leben und überlegen, mein Kind, ist das eigentlich so gut wie die anderen Kinder? Und woran liegt das eigentlich, dass das irgendwie so ein Spätentwickler ist? Und warum spricht es nicht so richtig wie die anderen in seinem Alter? Warum ist es motorisch nicht so stark? Liegt das an mir? Habe ich es schlecht ernährt? Habe ich es zu selten gestillt? Habe ich es zu viel oder zu wenig am Körper getragen oder im Kinderwagen rumkutschiert? Was habe ich alles falsch gemacht? Und jetzt muss dieses Kind unter mir leiden. Ich bin keine gute Mutter, ich bin kein guter Vater. Ich glaube, ich habe Fehler gemacht. Und das habe ich jetzt davon. Ich glaube, mit diesem Gefühl leben viele von uns. Und wie ist es eigentlich mit den Senioren? Die müssten das ja eigentlich längst überwunden haben, diese ganzen Probleme mit sich selbst, oder? Naja, vielleicht haben die am allermeisten begriffen, wie real diese Probleme sind und dass sie in den letzten 60 Jahren nicht losgeworden sind. Und vielleicht denken manche Senioren, Mann, warum bekomme ich eigentlich so wenig Besuch? Liegt das daran, dass ich eigentlich gar nicht interessant bin? Und warum fragen eigentlich meine Enkel so wenig nach mir? Oder welche Bedeutung habe ich eigentlich noch in dieser Gesellschaft? Und meine Schwiegertochter, oder ich habe jetzt gelernt, meine Schwierigkeitstochter, könnte man auch sagen, hat mir gestern jemand beigebracht in der FEG Eberbach, meine Schwierigkeitstochter, die kommt mich erst recht nie besuchen. Liegt das daran, dass ich so schwierig bin? Nerv ich eigentlich nur? Falle ich anderen nur zur Last? Und ich glaube, wir könnten dieses Ding unendlich jetzt weitertreiben. Und vielleicht sind dir jetzt auch gerade noch viel mehr Dinge eingefallen, die unter uns genau das anrichten, diesen Unfrieden, diese Unzufriedenheit, die uns kaputt machen. Es gibt tausende von diesen Gründen. Und das Schlimmste ist, dass wir uns auch noch gegenseitig mit diesen Gründen beschießen und uns gegenseitig weiter runterziehen. Weil klar, wer unzufrieden ist, der schießt auf andere und der zieht andere noch weiter mit runter. Und so sagen wir uns gegenseitig, dass wir nicht ausreichen und dass etwas mit uns nicht stimmt und ja, dass wir einfach nicht frei sein können, nicht zufrieden. Ich glaube, es ist auch ein bisschen eine Krankheit der Deutschen, oder? Und unseres Landes, dass es so viel Unzufriedenheit gibt. Ich habe mal überlegt, weil in unserem Land, da geht es so oft darum, dass Dinge gut und perfekt laufen. Das ist einfach richtig ist, was wir tun. Und bevor wir etwas tun, muss es aber auch schon möglichst richtig vorbereitet sein, damit wir es überhaupt tun, weil dann vermeiden wir ja die Wahrscheinlichkeit, dass es Fehler dabei gibt. Und Fehler sind die größte Katastrophe der Deutschen. Stell dir vor, du hast einen Fehler in deiner Laufbahn, so einen richtigen Knicks in deiner Biografie, das wird ewig auffallen, weil in Deutschland ist es immer so, dass die Personalchefs die Lebensläufe ganz genau lesen. Und stell dir vor, da ist irgendwo eine Lücke oder so, dann könnte es richtig schwierig werden für dich. So ein makelloser Weg, das wäre eigentlich das Ideale, oder? So ein Weg, wo alles glatt gelaufen ist. Und wo man das auch erkennen kann in deinem Lebenslauf. Das ist eigentlich der ideale Deutsche, einer, der keine Fehler macht. Und ich glaube, die sozialen Medien, die verstärken das noch total. Weil stell dir vor, du hast so einen Fehler in deiner Vita, dann wird das eventuell ewig in den sozialen Medien auftauchen. Leute können nach dir googeln. Ihr könnt mal nach mir googeln und ihr werdet entdecken, dass es vielleicht eine ganze Menge Gründe gibt, warum Pascal Elebracht gar nicht gut geeignet ist für seinen Job, den er tut oder für seine Aufgaben. Ja? Dass es vielleicht gar nicht so gut ist, dass er der Jugendpastor ist, weil er ist gar nicht das perfekte Vorbild. Nee, der passt nicht, der Typ. Der hat eine ganze Menge Dinge falsch gemacht und die werden auf alle Zeiten bei Google gespeichert sein. Also man müsste schon richtig eindringen in Silicon Valley, in die tiefsten Server, um das irgendwie rauslöschen zu können. Und vielleicht ist es bei dir auch so. Ich glaube, die sozialen Medien, die befeuern das noch viel mehr. Unsere Angst davor, unperfekt zu sein. Und bei Politikern kennen wir das auch. Wenn sich einer auf seinem Weg irgendwo mal was geleistet hat, dass wir 20 Jahre später noch rauskommen und dieser wird dafür so gnadenlos durchgeprügelt, bis er endlich seine Position aufgibt oder rausgeschmissen wird. Ich glaube, in diesem Bild geht es um all das, worüber wir gerade geredet haben, nicht. Auch wenn Kinder manchmal super fies zueinander sein können, ist das, glaube ich, nicht die Art von fies, von der wir gerade geredet haben, sondern Kinder haben irgendwie diese Möglichkeit, die wir vielleicht längst verloren haben, einfach zu sein. In einem Moment ganz drin und ganz reingezogen und ganz vertieft, ohne zu denken, was vorher war und ohne zu denken, was als nächstes kommt, ohne zu planen, wann sie damit aufhören müssen mit dem, was sie gerade tun. sondern einfach nur ganz da in diesem Moment. Das wär's. Und ich glaube, das wäre auch der Schlüssel für unsere Beziehung zu Gott. Das ist nämlich mindestens so schlimm wie das, was ich eben beschrieben habe, ist, dass unsere Beziehung zu Gott eigentlich auch gestört ist von diesem Mangel. Und ich glaube, unser größtes Problem mit Gott ist, dass wir einfach nicht glauben können, dass er gut ist. Das habe ich letztens, ist mir das nochmal neu klar geworden, als ich den Film Die Hütte gesehen habe. Ich weiß nicht, wer von euch den mal gesehen hat. Müsstet ihr unbedingt sehen. Bei Amazon kann man ihn kaufen für billig Geld und schnell heute Abend gucken. Da kommt nämlich raus, dass das Riesenproblem ist von uns Menschen, dass wir einfach nicht glauben können, dass Gott gut ist. Und ich glaube, das liegt daran, an all diesem, was ich gerade beschrieben habe, dass es uns diese Unbeschwertheit verloren gegangen ist und dass wir gar nicht mehr unbeschwert auf Gott zugehen können und dass wir ihm das letzten Endes auch selber in die Schuhe schieben, dass er eigentlich auch nicht in Ordnung ist. Weil es gibt ja eine ganze Menge offene Fragen über ihn. Zum Beispiel, warum so viel Schlechtes passiert und ob er das eigentlich geschaffen hat und wie man damit umgehen kann. Und irgendwie kann man damit gar nicht umgehen, weil wir kriegen unser Gottesbild gar nicht so perfekt fertig, wie wir uns das vielleicht wünschen. Aber darauf zu vertrauen und zu glauben, dass Gott wirklich gut ist, so richtig durch und durch gut und es mit dir einfach nur gut meint, bis ins Letzte, bis in die letzte Konsequenz hinein. Das könnte vielleicht ein Schlüssel sein, wie deine Gottesbeziehung befreit wird von diesem ganzen Mangel. Ich wollte dir zum Abschluss sagen, dass Gott kämpft. Dass Gott kämpft, damit du genau das glauben kannst. Damit du dich okay fühlst und damit du glauben kannst, dass er es gut mit dir meint. Und ich habe so das Gefühl, Gott, der ruft, der schreit so richtig, jetzt hör endlich auf mit diesem ganzen Mist. Lass dich davon nicht mehr runterziehen. Glaub mir doch endlich. Ich bin gekommen, um dich darin nicht allein zu lassen. Ich lass dich da nicht verschimmeln in deiner Suppe. Ich schmeiß mich in den Ring und ich schrei dir zu. Schluss damit, hör auf. Ich lieb dich, ich lieb euch. Ich gebe alles dafür. Und das sollt ihr wissen, nicht nur von außen als aufgeschriebene Wörter oder so, sondern ihr sollt es tief in euch drin wissen und spüren, dass ich alles dafür gebe, damit endlich Schluss ist mit dieser Zerstörerei unter euch, mit diesem Unfrieden. Und er schmeißt sich in den Ring dieses Kampfes, der da so um uns tobt und in uns tobt und ruft nach uns. Und in Johannes 15, Vers 13 steht, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Das ist der Kampfeinsatz, den Gott in dich investiert, um dich zurückzuholen, um dir Frieden zu geben. Gibt er alles, was er hat und lässt sein Leben für uns, für seine Freunde. Gott gibt sich selbst seinen Sohn, um zu zeigen, wie viel ihm das wert ist, dass endlich Frieden ist. Man könnte sagen, Gott geht selber daran kaputt an unserem Krieg. Er steigt ein in unseren Krieg und er wird Opfer unseres Krieges. Er stirbt daran. An dem, was ich eben beschrieben habe, unter anderem und an noch viel mehr, stirbt Gott hier mitten unter uns. Und er scheitert, so wie wir daran scheitern. Hoffnungslos. Aber während er dort scheitert und während er dem allen in die Augen guckt, liebt er weiter. Und das ist das, was keiner zuvor und keiner danach geschafft hat und was keiner ohne ihn schaffen kann. Trotzdem weiter zu lieben und nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Und er ist so konsequent darin, dass er durch seinen Tod hindurch uns weiterliebt, um uns da rauszuretten und um diesen Kampf zu gewinnen. Und das tut er. Und er steht auf am dritten Tage als ein neuer Mensch, als der Allererste, als der Erstling, dem wir folgen können auf diesem Weg zu echten Frieden. Und er nimmt uns mit und wir können uns an seinen Fuß hängen und er zieht uns durch. Er liebt einfach immer weiter. Das ist ein Wahnsinnskampf und das Gute ist, du brauchst in diesem Kampf keine große Kraft. Ich will euch mit in ein Video reinnehmen zum Abschluss, was das unglaublich schön verdeutlicht, wie dieser Kampf stattfindet, den Gott für dich kämpft und welche Rolle du vielleicht darin hast. können den Ton ruhig, ja, gleich wenn es losgeht, richtig hoch. Astrid, ich lade dich ein, dass du mit uns ein Lied spielst, damit wir das nochmal wirken lassen können, was Jesus eigentlich für uns tut, was Jesus für dich tut. Jesus ist wie dieser Löwe, der neben dir steht, während du in deiner kleinen, verschwindenden, lächerlichen Kraft dein Mini-Messer ziehst gegen all das, was in deinem Leben so stark ist und dich so runterdrückt. Aber Jesus gewinnt. Jesus ist schon längst der Sieger. Und Jesus will diese Zukunft für dich greifbar machen und real. Damit das jetzt schon gilt, dass er das alles besiegt hat und dass damit endlich Schluss ist. Er liebt dich und das ist unsere Rettung.